Ja, der Vers, der mich angesprochen hat damals, war Jesaja 61, 1 und 2. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt oder ausgesondert hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und weiter später dann zu trösten alle Trauernden. Und das ist ja was wir ein Stück weit in unserer Arbeit machen. Und da ist sozialdiakonische Arbeit, das ist Verkündigungsarbeit. Und was wir uns natürlich wünschen, ist ein Aufbruch unter den Menschen, ein Aufbruch unter der indigenen Bevölkerung im Reservat und in den Gefängnissen. Aufbruch, vielleicht sogar Erweckung, wo das natürlich ein großes Wort ist. Aber so geht es sicher nicht nur mir, so geht es sicher auch euch, jedem Einzelnen von euch, dass ihr euch Aufbruch wünscht, hier in der Gemeinschaft, einen Aufbruch vielleicht sogar in euren eigenen Familien oder hier in Rendsburg, in Schleswig-Holstein, in Deutschland, Aufbruch oder Erwachung. Und als ich so darüber nachgedacht habe, da habe ich auch gedacht, eigentlich fängt das erstmal bei mir an. Das muss bei mir persönlich anfangen, bei uns anfangen. Haben Sie vielleicht auch manchmal so das Gefühl, dass Ihr Glaube, dein Glaube so leblos ist oder leblos geworden ist, dass dein Glaube in manchen Bereichen wie tot ist? Und da ist es Zeit aufzuwachen. Für mich ist es immer wieder Zeit aufzuwachen, selber mich wachrütteln zu lassen. Und das wachzurütteln, was in meinem Glauben eingeschlafen ist oder am Sterben ist, wieder wachzurütteln und aufzuwecken. Manchmal leben wir, manchmal lebe ich, als hätte ich einen toten Erlöser, der noch im Grab ist, der gar nicht auferstanden ist. Dieser lebendige Glaube zeigt sich manchmal gar nicht in meinem Leben. Es ist Zeit aufzuwachen, eine neue Erweckung in meinem persönlichen Leben, in unserem Land, in unseren Gemeinden, in unserem Familien- und Freundeskreis. Wir brauchen einen neuen Aufbruch, um in der Auferweckung des Auferweckten zu leben. Jesus ist nicht zu uns auf die Welt gekommen und in unser Leben gekommen, dass wir weiterleben, als wären wir tot und dass wir untätig bleiben. Warum? Warum ist Jesus gekommen? Er ist gekommen, sodass wir Leben hätten. Johannes 10, Vers 10, Jesus spricht, ich bin gekommen, damit wir das Leben haben und volle Genüge. So heißt es in der Luther-Übersetzung, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss, Hoffnung für alle. Und ich lebe manchmal, als wäre ich tot in meinem Glauben. Aber er, unser Herr, erlebt und er möchte durch uns leben. Er möchte, dass wir ein Zeugnis für uns sind, für ihn sind. Aber dann erleben wir es manchmal so, wie ich es aus den USA gehört habe, und das gibt sich ja auch in Kanada, sicher auch in Deutschland, dann ist da ein Aufbruch, dann ist da eine Erweckung. In den USA habe ich es gehört von einer Universität, Asbury University, vielleicht hat man es hier auch in Deutschland gehört, je nachdem, wie man in YouTube und in sozialen Medien unterwegs ist. Da hat sich was getan. Ich würde es Aufbruch nennen, aber dann sind da auch ganz schnell die sagen, ach nee, das war ja nichts, das kann man nicht Aufbruch nennen. Immer wenn was Gutes passiert, gibt es auch die was Negatives finden. Einige sagten, da ist nicht viel zu sehen, kein Rauch, keine Effekte, wie man es so in den USA oft gern hat. Aber vielleicht war das gerade das Besondere. Da war eine Gruppe junger Leute, die in dieser christlichen Universität in Asbury zusammengekommen sind. Die haben da eine Chapel-Zeit, also Andachten. Und da hat jemand eine Andacht gehalten und er hat seiner Frau getextet, als er fertig war. Das war wohl nichts, das habe ich wohl vermasselt. Und dann ist aber, als die Leute schon aus der Chapel, aus ihrem Gottesdienstraum da rausgegangen sind, aus der Kapelle, einer stehen geblieben. Hat angefangen, Gott zu loben, zu danken, auch seine Schuld zu bekennen. Und dann sind es mehr geworden. Dann sind mehr junge Leute da geblieben. Und die haben zusammen angefangen, Gott zu loben und zu preisen und auch ein Zeugnis zu geben, wie sie Gott erlebt haben und ihre Schuld zu bekennen. Und das waren nicht die Professoren, das waren nicht die Gebildeten, das waren einfach, vielleicht waren die Studenten auch gebildet, aber waren einfach so die Studenten, die dort zur Schule gegangen sind. Und so ging es über einige Zeit, bis es dann tatsächlich scheinbar bis 50.000 bis 70.000 zu der Uni kam, bis es dann zu viel wurde und man das Ganze dann doch beenden musste. Die Polizei konnte den Straßenverkehr nicht mehr regeln, es wurde zu viel für die Universität. Was auch immer man davon hält, ich denke, es war eine demütige Bewegung, so wie sich die Jugendlichen dort verhalten haben. Das, was mir darüber erzählt und berichtet worden ist. Und dann habe ich ein Bild bekommen oder gesehen, das ist in dieser Chapel, in dieser Kapelle, wo diese Erweckung, wo diese Bewegung stattgefunden hat. Und da heißt es, Holiness unto the Lord. Das heißt also übersetzt, dem Herrn geheiligt. Und ich denke, das ist eine Grundlage für, auch für uns, für Aufbruch und für Erweckung, dass wir dem Herrn geheiligt sind und so leben. Aber was bedeutet es denn, geheiligt zu leben? Ein geheiligtes Leben, ein Geheiligter zu sein, es bedeutet, denke ich, nicht allen religiösen Regeln und Vorschriften zu folgen. Und da ist ja, hat ja jede Bewegung so seine eigenen persönlichen Regeln und Vorschriften, die Kirchenbewegung, die Gemeinschaftsbewegung, die Baptisten, die Charismatiker, so alle haben auch seine eigenen frommen Regeln. Ich glaube, darum geht es nicht, dass wir das genau einhalten. Geheiligtes Leben, geheiligt sein bedeutet abgesondert sein, ausgesondert sein für ein Leben mit Gott. Wenn ich Jesus im Herz habe, wenn ich ein bewusstes Ja zu Jesus gefunden habe, mit ihm lebe, dann habe ich seinen Geist, seinen Heiligen Geist in mir und dann bin ich abgesondert für ihn und von ihm. Das bedeutet, ein geheiligtes Leben zu führen, für ihn ausgesondert zu sein, von ihm und für ihn ausgesondert worden zu sein. Da in Asbury, bei diesem Aufbruch, das waren keine besonderen Leute, das waren ganz einfache Leute und keine Superheiligen. Ich denke, vieles, was dort passiert ist, ist einfach in demütiger Weise passiert. Und das ist, denke ich, auch eine gute Grundlage, ein geheiligtes Leben zu führen, ausgesondert zu sein und demütig zu sein. Und dann gucke ich manchmal in mein Leben und erlebe, man, das ist manchmal gar nicht so einfach, ein demütiges Leben zu führen. Man fühlt sich ja manchmal gar nicht so schlecht hier auf der Kanzel, wenn man so von seiner Arbeit berichten kann. Aber da muss man aufpassen. Es ist manchmal schwierig, gar nicht so einfach, demütig zu sein. Man möchte manchmal vorne wegstehen, vorne dran stehen und dass Leute einen bewundern. Aber dann kommen Zeiten auf einmal im Leben, in die Gott uns führt, wo man gedemütigt wird. Und da habe ich zum Beispiel in der Bibel an die Geschichte von Daniel in der Löwengrube gedacht oder auch die drei Freunde im Feuerofen. Und wenn ich an diese Geschichten denke, dann bete ich doch lieber, Gott, beschütze mich vor solchen Erfahrungen. Oder hilf mir doch, errette mich, dass ich gar nicht erst in so einen Feuerofen reinkomme oder nicht in eine Löwengrube geschmissen werde. Hilf mir um solche Situationen, wenn es zu heiß wird, hilf mir da drumherum. Lass mich bitte nicht in dieser heißen Feuerofensituation reinkommen. Auf jeden Fall möchte ich Probleme umgehen, wenn es geht. Ich möchte diese schmerzhaften Erlebnisse vermeiden. Ich möchte nicht durch die schwierigen Zeiten gehen und das zeigt sich oft auch in meinem Gebet. Glauben Sie, dass Daniel in die Löwengrube gehen wollte? Vielleicht nicht. Aber was durfte Daniel in der Löwengrube erleben? Was durften die drei Freunde im Feuerofen erleben? Die drei Freunde waren nicht nur die drei Freunde, war auf einmal eine vierte Person. Und ich denke, das war Jesus selber, der ihnen begegnet ist, in dem Feuerofen. Und das dürfen auch wir erleben, wenn wir durch so Feuerzeiten, Schwierigkeiten, Zeiten der Schwierigkeiten gehen. Wenn es heiß wird in unserem Leben, wenn Dinge passieren, die wir lieber vermieden hätten. Aber oft dürfen wir da, wenn wir im Glauben stehen, Jesus ganz nah, auf besondere Weise ganz dicht bei uns erleben. So wie Daniel in der Löwengrube, wie die drei Freunde im Feuerofen, dass Jesus unter ihnen ist. Wenn wir das erleben wollen, dann müssen wir dem Herrn geheiligt sein und bereit sein zu beten, hilf mir im Feuer, in der Löwengrube. Zeig deine Gegenwart und Hilfe in der Not. Manchmal möchte Gott, dass wir seine Gegenwart gerade in dieser Zeit besonders erleben. Und er möchte diese Zeit noch besonders nutzen als ein Zeugnis für ihn. Erlebnisse, in Gott uns ins Feuer, in die Not, in die Löwengrube schickt, kann er gebrauchen. Kann er gebrauchen für uns und für sich, dass er ganz groß gemacht wird. Aus solchen Situationen können Aufbrüche entstehen, ob sie groß oder klein sind, ob es Erweckungen werden oder wie auch immer man das nennen möchte, aber wenn einer dadurch angesprochen wird, auf Jesus hingewiesen wird, dann ist das schon ein großer Gewinn. Einzelne Menschen, denen wir als Geheiligte, als Ausgesonderte und Gesandte die gute Botschaft bringen können, den Zerbrochenen, denen wir die Herzen binden können, Gefangenen, denen wir die Freiheit verkünden können, Gebundenen, denen wir helfen, frei und ledig zu sein, und die Trauenden, die wir trösten können, oft gerade in diesen Zeiten der Not, der Schwierigkeiten. Wir sind die Geheiligten des Herrn, was in Jesaja 61 für Jesus gilt, sicher als Prophezeiung auf Jesus gesagt und geschrieben worden ist. Das gilt aber auch heute für uns, als seinen Nachfolgern, die von ihm zum Dienst ausgesondert wurden. Als Nachfolger und Jünger Jesu sind wir für ihn ausgesondert und geheiligt. Aber immer wieder passieren auch Dinge in unserem Leben, wo ich sagen muss, wo ich gerade durchgehe, was gerade in meinem Leben passiert, ich glaube nicht, dass Gott mich da gebrauchen kann. Mit den Schwierigkeiten in meiner Ehe, in der Arbeit, meine Träume und Visionen kommen gar nicht so durch, das erfüllt sich alle gar nicht. Mit meiner Krankheit, wie soll ich da Gott dienen, wie soll ich da ein Zeugnis sein, wie soll da Aufbruch entstehen, wie kann mich Gott da gebrauchen? Aber dann können wir uns wieder an Daniel erinnern, an die drei Freunde, vielleicht auch an Josef, an seine Lebensgeschichte. Wie in diesen Zeiten Gott auf besondere Weise diese Menschen erleben konnten, wie Gott in ihrem Leben wirkt. In der Löwengrube, im Feuer, bei Josef, in der Sklaverei, beim Pharao, im Gefängnis. Das waren Zeiten, in denen Gott sie besonders brauchen konnte. Wir können kein Leben in der Fülle haben oder erwarten, ohne dass wir auch durch schwierige Zeiten gehen und die auch dann mit Opfer verbunden sind. In Römer 12, da lesen wir: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Auch Paulus redet hier vom Opfer, das wir für ihn bringen sollen. Ein ganzes Leben soll ihm gehören. So ein heiliges, ausgesondertes Leben, das Gott gefällt, das ist nicht einfach. Ist nicht immer das, da bin ich manchmal gar nicht immer bereit für, das zu leben. Aber wenn wir uns dafür bereit machen, dann dürfen wir, denke ich, Veränderungen erleben in unseren Familien. Erst auch in unserem eigenen Leben, dann in unseren Familien, in unseren Gemeinden und in unserem Ort. Hoffentlich auch in unserem Land und in unserem Staat. Da braucht es Leute wie Sie und hoffentlich wie mich, die bereit sind, so zu leben, so ein Leben als Opfer für Jesus zu geben. So dass Menschen durch unser Vorbild verändert werden können. Wenn wir von Jesus in die Nachfolge berufen sind, gehört auch Opfer zu. Dazu gehört, bereit zu sein, sich zu demütigen, oftmal auch den unteren Weg zu gehen, vergebungsbereit zu sein, der Erste zu sein, der auf den anderen zugeht, Versöhnung anbietet und Schuld eingestehen. Wenn wir so nach seinem Willen leben, werden wir seine Herrlichkeit und seine Gegenwart erleben. Davon bin ich überzeugt. Und dann dürfen wir uns auch die Frage stellen, wozu, zu was bin ich denn ausgesondert, geheiligt? Wozu bin ich berufen? Was soll ich jetzt tun? Nicht in der Zukunft, vielleicht auch gerade heute oder morgen in dieser Woche. Was soll ich tun? Wem soll ich heute dienen? Und mir hilft da eine Frage, die ich ja gerade beim Coaching gelernt habe. Mir hilft das immer wieder auch darüber nachzudenken. Und die Frage heißt: What would you do if you knew you couldn't fail? Auf Deutsch heißt das: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht versagen könntest? Und ich finde, für uns als Nachfolger Gottes gilt das noch viel mehr. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, dann dürfen wir wissen, wir können eigentlich mit ihm gar nicht versagen. Und dann können wir auch große Schritte tun, dann können wir Dinge tun, die wir uns sonst eigentlich gar nicht zutrauen würden, weil Gott ja durch uns wirken möchte, weil Gott durch uns zum Zug kommt. Dann dürfen wir große Pläne schmieden mit ihm, wenn er Teil unseres Lebens ist, wenn er Teil dieser Pläne ist. Da brauchen wir keine Angst haben vor dem, was auf uns zukommt. Wenn ich an meine Arbeit denke, wenn ich zum Beispiel an Gary denke, an seine Vergangenheit oder auch Larry, den ich vorgestellt habe, dann sind das für mich oft in meinen Gedanken verlorene Fälle. aber nicht bei Gott. Bei Gott gibt es keine verlorenen Fälle. Und deshalb darf ich Gott auch in meiner Arbeit zutrauen, dass er Aufbrüche schenkt, Erweckung schenkt an den Einzelnen und durch die Einzelnen in die Familien, in die Reservate Großes wirkt. Und dann brauche ich keine Angst vor Versagen haben, weil Jesus mitnimmt, weil ich ein Ausgesonderter für ihn bin und weil er Großes durch mich bewirken will. Und auch durch sie, durch jeden von uns. Ein paar ermutigende Gedanken auch noch aus der Bibel, zum Beispiel von den Jüngern, was Jesus seinen Jüngern sagt, aus Matthäus 19, Vers 25 und 26. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich denke, das ist eine tolle Aussage auch für unsere Arbeit, für Gemeindearbeit, für Hauskreisarbeit, für jede Arbeit, wo wir versuchen, Menschen zu erreichen. Gerade wenn wir auch vielleicht im Reisedienst, jetzt bin ich auch mit meiner eigenen Familie selig und da sind auch nicht alle, die Jesus nachfolgen. Das sind auch so verlorene Fälle, würde ich manchmal denken, aber nicht bei Gott. Denn bei mir ist es unmöglich, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich, auch die verlorenen Fälle, die wir manchmal abschreiben. Mit Gott können Sie über Mauern springen. In Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und oft, wenn wir uns auf den Weg machen für Jesus, dann passieren auch Fehler, dann werden wir schuldig und dann oft kommen wieder Zweifel in mein Leben rein, wo ich denke, wie kann Gott mich nun wieder brauchen, nachdem ich dies oder jenes getan habe, nachdem ich schuldig geworden bin an mancher Person. Und dann darf ich wissen, da gibt es Vergebung, da kann ich zu Gott kommen, da kann ich zu Menschen gehen, um Vergebung bitten und wissen, dass Gott auch in diesen Situationen bei mir ist und trotzdem alle Dinge zum Besten dienen will, auch in den Schwierigkeiten, in meinem Versagen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, werden alle Dinge zum Besten dienen. Es gibt nichts auf der Welt, das dir zustoßen könnte, das er nicht schon wüsste. Nichts, das er nicht sehen würde, das er nicht schon weiß und versteht. Alles, was geschieht, muss zu unserem Besten dienen. Keine Löwengrube ist umsonst oder vergebens. Kein Feuerofen, keine feurigen Zeiten, durch die er uns schickt, durch die er zulässt in unserem Leben, ist umsonst oder vergebens. Amen.